Wie gesagt, bitte Kolosser 3 und wir lesen jetzt Verse 18 bis 21. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Amen. Lass uns beten, Predigt ist fertig. Wir gehen jetzt nach Hause, alles klar und deutlich, oder? Kommt es dir vielleicht auch so vor, das ist ja sehr kurz und bündig für diese Themen. Männer, liebt eure Frauen, Punkt. Okay, erledigt. Es gibt natürlich andere Stellen, wo diese Liebe für unsere Frauen, liebe Männer, sehr ausführlich beschrieben wird. Also Epheser Kapitel 5 zum Beispiel, die Parallelstelle, da wird wirklich sehr ausführlich erklärt, warum und wie man das tut. Auch was die Unterordnung der Frau angeht. Es gibt andere Stellen, die sagen sehr viel dazu. Und ich denke, manchmal sind wir versucht, wenn wir in an so eine Stelle herankommen, da wir denken, okay, das muss ich wirklich sehr ausbauen, das muss ich jetzt alles erklären, was das bedeutet. Ist nicht falsch und das hat seinen Platz, aber ich glaube, es muss davor ein wichtiger Schritt stattfinden. Und zwar, man muss sich die Frage stellen, warum hält sich Paulus hier in dieser Stelle so kurz und bündig? Warum gibt es hier keine lange, große Erklärung? Warum sagt er einfach, Frauen, unterordnet euch, so gebührt's dem Herrn, Männer, liebt eure Frauen, sei nicht bitter, verbittert. Heute möchte ich vorschlagen, etwas sehr Einfaches. Und zwar, das, was wir bis jetzt über Christus gelernt haben, über seine Größe, über seine Kraft, über seine Herrlichkeit, über seine Errettung. Wenn diese Dinge in unserem Herzen sehr, sehr tief und fest sitzen, Christus ist tatsächlich das Mittelpunkt meines Lebens, dann ist die Anwendung in der praktischen Beziehung ziemlich selbstverständlich. Wenn unser Herz voll mit Christus ist und wir verstehen, wer er ist und was er getan hat, dann ist es keine Herausforderung, unsere Männer, die Frauen, dass sie sich die Männer unterordnen, die sind Christus schon untergeordnet. Die Männer, ihre Frauen wirklich zu lieben, wie Christus die Gemeinde die geliebt hat. Warum? Weil sie erkennen, wie Christus mich liebt. Und das möchte ich weitergeben. Ich möchte mit einem Beispiel anfangen. Dieses Bild ist aus dem Jahr 1994. Es kommt aus einem Jahrbuch meiner Uni. Das sind die anderen Studenten, die damals mit mir Bibel studiert haben, Theologie studiert haben, also sich mit dem Wort, sich vorbereitet haben für ein Leben im Dienst des Herrn. Das sind so circa knapp 400 Männer. Das war, damals hat die Schule so circa 5000 Studenten gehabt und da waren viele dabei, die als Hauptfach hatten Bibel lernen, Bibel wirklich studieren, vorbereiten auf den Dienst für den Herrn. So, jetzt ist es Jahr 2022, das war 1994, okay? Ich war damals 22 Jahre alt, heute bin ich ein halbes Jahrhundert alt. Also, es ist ein paar Jahre her. Und jetzt müsste man eigentlich die Frage stellen, alle diese Männer, die jetzt dort die Bibel 4 Jahre lang studiert haben, 4 Jahre lang intensiv, mit Prüfungen, mit Abschlussprüfung. Wir mussten am Ende diese riesige Abschlussprüfung über die gesamte Bibel ablegen. Und dann, wenn du das nicht bestanden hast, konntest du nicht eben dein Diplom bekommen. Alle mussten das tun, die da wirklich dann bis zum Schluss studiert haben. So, das würde dann heißen, da sie so viel gelernt haben und so viel Informationen aufgesaugt haben, alle diese fast 400 Männer, die dann auch also damals begeistert eine Ehe begonnen haben, die sind alle heute noch verheiratet, oder? Die sind alle noch heute, leben noch in eine gesegnete und wirklich gute Beziehung mit ihren Ehefrauen, oder? Glaubt ihr, dass das der Fall ist? Wir wünschten uns, dass das der Fall wäre. Aber ich muss leider sagen, ich kenne mehrere Beispiele aus dieser Gruppe. Männer, die ich damals sehr gut kannte. Und dann natürlich Wien und Amerika sind schon eine große Entfernung und es ist etwas schwer, da langfristig sehr viele Beziehungen aufrechtzuerhalten. Manche schon, aber alles geht nicht. Und manche kannte ich nur ein bisschen, anderen sehr gut. Aber aus meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, Männer, die sich für den Dienst des Herrn vorbereitet haben, etliche sind nicht mehr verheiratet, sind geschieden, haben aus irgendwelchen Gründen die Ehe nicht weitergeführt. Manche sind dann wieder verheiratet. Manche würden sagen, ja, das ist ja ganz normal. So läuft es halt in diesem Leben. Manchmal funktioniert halt eine Ehe nicht. Manchmal muss man halt zugeben, das war eine Fehlentscheidung. Aber was steht im Wort? Jesus selbst, unser Herr, sagte, das, was Gott zusammengefügt hat, soll kein Mensch scheiden lassen. Was haben wir so oft in der Gemeinde gesagt? Und was uns auch 1. Mose sagt, Gott hat die Ehe geschaffen. Das war das Erste, die erste Institution, die erste Art, Organisation, wenn man es so nennen darf. Das hat Gott selbst geschaffen. Warum? Adam war da. Gott zeigt Adam die ganzen Tiere. Schau, das ist eine Giraffe. Das da ist ein Löwe. Das da, keine Ahnung. Ich glaube, was ist das da eigentlich? Ich glaube, ich werde das Ding nennen ein Faultier. Also, er hat die ganzen Tiere benannt und es steht, da war niemand da, das für ihn geeignet war. Und dann, erst dann, schuf Gott die Frau. Es gibt eine Schöpfungsordnung. Vielleicht stellst du dir auch die Frage, warum? Wieso? Warum hat Gott zuerst mal Adam so geschaffen und dann merkt Adam, er braucht Gemeinschaft, die Tiere können das nicht geben. Und jetzt kommt die Frau und dann sagt Gott, dass deswegen sollen sie ihre Eltern verlassen und dieser Mann und Frau sollen einander anhängen. Eine neue Einheit entsteht und aus zwei Menschen wird eins. Das ist diese einzige mathematische Formel, die gegen die Mathe-Regeln eigentlich verstößt. Und das ist, weil aus zwei werden eins. Gibt's in deinem Kenntnis der Schrift noch eine andere Beziehung, wo mehrere Personen eine Einheit bilden? Und diese Einheit ist voller Liebe, Geborgenheit, Gemeinde, ja, aber ein Person ist die Dreieinigkeit. Und Gott hat uns auch so geschaffen, dass wenn wir in seiner Kraft und mit ihm im Mittelpunkt, weil er ist sozusagen der Dritte in dieser Beziehung, wenn Christus, Mann und Frau, alle gemeinsam, Jesus im Mittelpunkt, gemeinsam diese Beziehung pflegen, was entsteht daraus? Eine herrliche Beziehung. Betrachten wir die Grundlage nochmal. Das ist eben das Problem. Warum ist es Menschen, die so viel im Kopf wissen, aber dann doch nicht anwenden in ihrem Leben? Und die Herausforderung da ist mehrere Sachen. Aber eines könnte sein, dass sie halt die Grundlage nicht wirklich verstanden haben, sondern sie haben die Grundlage übersprungen und sie wollen einfach die Anwendung haben. Sie wollen die Anwendung. Ich will eine gute Ehe haben. Wie machen wir das? Du sollst deine Frau lieben. Okay, sag mir, wie ich lieben soll. Hier ist eine Liste. Das machst du nicht, das machst du schon. Das sollst du ab und zu machen, aber nicht immer. Und so weiter. Weißt du, und da hast du, was haben wir dann wieder da? Eine Liste, die man folgt. Statt, was haben wir in Kapitel 2 gelernt? Was beraubt uns von der Fülle Jesu? Ritualistische Gesetzlichkeit. Und auf einmal merkt man, okay, ich habe meine Liste alles erfüllt und ich bin trotzdem innerlich voll frustriert. Und Mann, die Frau, ich habe ihr gesagt, dass das und ich habe dann gestern sogar ihre Füße massiert und heute macht sie das schon wieder. Wie kann das wohl möglich sein? Meine Frau lacht, weil die mich kennen, wissen, ich sollte das öfters machen für meine liebe Frau. Sie liebt das. Versteht ihr, was ich meine? Ich hab alles so gemacht, wie ich soll, und trotzdem. Und da merkst du, das Problem hier ist wieder, Christus ist nicht im Mittelpunkt. Und wenn er Mittelpunkt ist, wenn er wirklich unser voller Liebe ist, die Grundlage stimmt, dann können wir darauf aufbauen. Wisst ihr, eine Beziehung ist viel komplizierter als ganz einfach alleine etwas zu machen. Das ist auch ein Grund, warum manche Leute sich sehr schwer sind, dass sie sich schwer tun, sage ich mal, in einem Team zu arbeiten. Weil sie können nicht alles selbst halt bestimmen. Sie müssen die anderen Menschen berücksichtigen. Sie müssen gemeinsam Entscheidungen treffen. Manche von uns tun uns damit schwer und wir wollen selbst einfach alles in der Hand haben. Wir wollen selbst alles bestimmen. Aber das ist genau, was der Herr verwenden wird in unserem Leben, damit wir Selbstlosigkeit, Demut, Geduld, wahre Liebe lernen können. Du musst diese erste grundlegende Dinge wirklich im Leben nicht nur im Kopf kennen, sondern im Herzen aufnehmen und sagen, ich lebe für Christus. Die Annahme, die ich brauche, ist Jesus. Die Freude, die ich habe, ist Christus. Alles daraus führt mich dahin, dass ich meinen Mann oder meine Frau auch liebe oder mich ihm unterordne oder was auch immer die Auswirkung da ist. Die Grundlage stimmt, das kann niemand von mir wegnehmen. Das ist wie bei Mathe. Wie fängt man an in der Grundschule, in der Volksschule? Fängt man mit sowas an? Liebe erste Klassler, oder eigentlich nicht mal die Malreihen ist in der erste Klasse. Das ist, glaube ich, zweite Klasse, oder? Oder dritte? Ich glaube, zweite Klasse. Und ist es zweite Klasse? Zweite Klasse. So, du hast die Malreihen, ja, damit muss man anfangen. Und dann irgendwann mal später kommt es dann mit solche Formeln. Und dann, wenn man wirklich Mathe lange lernt, dann kommen solche Dinge dazu auch. Und mein Sohn Maike kann das vielleicht verstehen oder Travis. Ich schaue das an und ich denke, oh Hilfe, also was ist das da eigentlich? Aber du kommst hier nie hin, wenn du nicht weißt, was 4 mal 5 ist. Und bitte mit einer einzigen Ausnahme. 1 plus 1 in der Ehe ist 1. Aber das ist die einzige Ausnahme, okay? Und das ist nicht Mathe, das ist Theologie. Okay? Das ist Lehre über Gott und seine Schöpfung. Die Grundlage muss eigentlich passen. So, was ist die Grundlage? Wiederholen wir das noch einmal. Bitte trenne nicht Vers 18 bis 21 und dann auch später, wo es um Arbeit und Arbeitgeber und so weiter, wenn es darum geht, okay, jetzt haben wir neues Stoff begonnen, alles, was bisher gelehrt wurde im Kolosserbrief, hat damit nichts zu tun. Nein, das ist die Grundlage. Das muss tief im Herzen sitzen, damit man überhaupt diese Dinge anwenden kann. Was haben wir gelernt? Wer ist Jesus? Er ist der Messias. Von Anfang an Gottes versprochener Retter für diese Welt. Wir brauchen einen gesalbten Retter. Er ist Jesus. Jahwe rettet heißt dieser Name. Er ist der Retter, wovon? Von unserer Sündenschuld, das zum Tod führt. Nur Jesus gibt uns das. Und er ist der Herr. Was heißt das? Absolute, volle Autorität. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Der Vater hat ihn hoch erhöht, sagt uns Philipper 2. Er ist König aller Könige. Gibt niemand und nichts höher als Jesus Christus. Und du darfst in Christus sein. Du darfst mit ihm organisch verbunden sein im Glauben. Gott sagt, dass sein Geist tut ein Wunder in deinem Herzen. Du machst dein Herz auf und gibst zu, dass du verloren bist, dass du einen Messias brauchst, du bist verloren und dass Jesus der Einzige ist, der die Autorität hat, um dich zu retten. Der Einzige. Und es ist nicht, ich trete deiner Gemeinde bei oder ich werde jetzt Mitglied irgendeiner Organisation. Nein, ich verlasse mich jetzt auf Jesus und nur auf ihn, ganz allein. Ich gehe eine Beziehung, eine Glaubensbeziehung mit Christus ein. Ich vertraue ihm. Was passiert dann, wenn der Herr uns das tut? Was tut der Vater, wenn wir in Christus sind? Und das geht dann zurück auf, wenn ich an Gott glaube, wieso brauche ich Jesus? Naja, weil wenn du an Gott glaubst, Gott, der Vater, hat Jesus in diese Welt geschickt. Weil nur durch Jesus kann der Vater in deinem Leben gewisse Dinge tun. Was tut der Vater? Das haben wir alles in Kapitel 2 gesehen. Er macht Tote lebendig. Er vergibt alle unsere Übertretungen. Diese Schuldschrift, deine Sünden, das, was du getan hast, das gegen Gott eine Sünde ist, Das hat er ausgelöscht, wenn du in Christus bist. Er hat das Ganze ans Kreuz geheftet. Jesus wurde ans Kreuz geheftet, an deiner Stelle, an meiner Stelle. Das ist, was der Vater getan hat, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Er hat deine Schuld an Christus gelegt, sozusagen. Jesus hat dafür bezahlt und dadurch alle deine Feinde, alle Feinde seiner Schöpfung wurden entwaffnet. Er stellte sie öffentlich bloß und triumphierte über sie. Es gibt keine Macht in dieser Welt, die über Jesus ist, die stärker ist. Gott zeigte in Christus, durch Jesus, dass der Herr Jesus tatsächlich das ist, was er gesagt hat, als er gesagt in Johannes 14,6 sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So, das ist die Grundlage der Errettung. Und wenn du sagst in deinem Herzen, ja, genau das ist, wer Jesus ist. Das ist mein Jesus. Das ist mein Herr Jesus. Er hat mir das alles gegeben. Ich vertraue Jesus. Er lebt, ist auferstanden. Er lebt, er sitzt zu Rechten des Vaters. Er kommt eines Tages zurück. Ich erwarte, ich freue mich auf diese Realitäten. Das ist dann die Erlösung. Das wäre an sich genug. Ich meine, dass man einfach diese Zorn Gottes nicht erleben muss, dass der Vater dich und mich gerne rettet, das wäre genug. Aber da hört es nicht auf in der Schrift. Hört es auch nicht auf im Kolosserbrief. Wir haben dann weiter gesehen, da werden wir dann aufgerufen, da Jesus das alles für dich getan hat. Jetzt suche das, was droben ist. Jetzt lebe ein Leben in der Abhängigkeit vom Geist. Suche und trachte nach dem, was droben ist. Das ist Kapitel 3. Das haben wir auch in vergangenen Wochen betrachtet. So was schenkt uns dann Gott, wenn du als Person, du kannst das für deine Frau nicht machen. Deine Frau kann es nicht für dich machen. Du kannst nicht sagen, ja, als Mann, Frau hat das schon abgedeckt. Nein, und als Kind, Papa und Mama kennen das alle schon. Ich musste mich damit nicht beschäftigen. Ja, das ist, Jesus sagt, du, ich bin für dich gestorben und du sollst mich suchen. Du sollst verstehen, wer ich bin und dich mit mir auseinandersetzen. Was schenkt er uns dann? Was sind die Auswirkungen der Fülle Christi, die wir bis jetzt gesehen haben? Okay? Vers 5, da steht da, tötet diese Dinge. Wir trennen uns von gottlosem Lebensstil. Solche Dinge wie Unreinheit, Unzucht, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. Okay, jetzt denk mal darüber nach, wie viele Ehen sind kaputt gegangen, wegen Unzucht, Untreue. Wenn das nicht mal vorkommt, weil wir das in Christus schon getötet haben, was für Vorteile hat das in einer Ehe? Ist das gut? Alle sagen, was will er? Ist gut, oder? Was mit eben böse, also später kommt das Böse, aber Götzendienst. Da wisst ihr was? Es ist so wohl möglich, dass ein Ehemann die Ehefrau vergöttern kann. Oder dass die Ehefrau den Ehemann vergöttern kann. Du sagst, was? Nein, das ist Liebe. Pass auf. Kann Götzendienst sein, wenn der Partner oder die Partnerin wichtiger ist als Gott selbst. Aber andere Dinge, ganz klar, kommen immer wieder vor. In beide Richtungen, wo irgendwas anderes als Gott mein höchstes Ziel ist, meine höchste Freude, das, was ich am meisten suche und will. Und dann natürlich, dass daraus entstehen viele Spannungen in alle Art und alle möglichen Beziehungen, weil Götzendienst da vorhanden ist. So, das hat eine wunderbare Wirkung auf Beziehungen. Was noch? Bewusste Ablehnung egoistischer Handlungen oder Handlungsweisen. Das ist dann, wo er sagt, leg ab. Und dann auch, zieh an. Was legen wir ab? Welche Dinge? Vers 6 sagt, diese Dinge kommt des Zorn Gottes. Oh, Entschuldigung, das habe ich ein Typo. Das ist ein Typfehler. Das soll Vers 8 sein. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Was? Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Wie viele Beziehungsspannungen entstehen aus solchen Dingen? Liebling, ich hab dich so lieb. Ich werde jetzt mit meinen Freunden sprechen und über dich lästern. Lieber Ehemann, ich habe so viel Respekt vor dir. Ich werde alle deine Verfehlungen, alle deine Schwachheiten, alle deine Probleme in meinem Freundeskreis bekannt machen. Weil ich muss einfach irgendjemand erzählen davon. Okay, wem kannst du davon erzählen? Jesus. Und du sagst, ja, aber du weißt nicht, wie schwer das ist. Okay, wenn es wirklich so schwer ist, dann hat auch Jesus in deinem Leben gewisse Hilfeleistungen gegeben, Hilfemöglichkeiten gegeben. Wo gehst du hin, wo du weißt, das wird nicht breit herumgesprochen, sondern das Problem wird angegangen. Wo gehst du hin? Wenn die Gemeinde richtig funktioniert, dann gibt es in der Gemeinde eine Leitung. Du gehst dorthin und du suchst Hilfe. Warum? Damit die Beziehung gestärkt werden kann, nicht damit die Beziehung kaputt gemacht wird. Du siehst hier, und bitte versteh mich nicht falsch heute in dieser ganzen Sache, wo da tatsächlich Missbrauch vorkommt, wo tatsächlich arge Sünde vorhanden ist, Liebe und Unterordnung unternimmt etwas, um dagegen zu handeln. Aber das tut das in einer Art und Weise, die Liebe zeigt. Ich hab das erlebt, wo eine Frau einmal gesagt hat, ich dachte, ich muss mich immer unterordnen. Deswegen habe ich nichts unternommen gegen meinen Mann oder für meinen Mann, der stark in Pornografie verwickelt war. Aber das ist nicht Unterordnung. Das ist auch nicht Liebe. Wir sehen das dann auch später, weil wir sollen einander eben diese in Vers 15 Friede Gottes soll in unserem Herzen reagieren und wir sollen einander lehren und ermahnen und Psalmen und Loblieder singen. Das ist nicht nur für die Männer, das ist auch für die Frauen in der Beziehung, gegenseitig, einander, so erbauen. Und das, wenn man das nicht kann, dann muss man die Frage angehen, was ist das Problem und lösen wir das Problem im Herrn. So, bewusste Ablehnung egoistischer Handlungen und bewusste Annahme christusähnlicher Handlungen. Ich möchte nicht mein Herz im Mittelpunkt stellen, was ich will. Ich möchte Christus im Mittelpunkt haben. Vers 10 bis 14 eben. Den neuen Menschen haben wir angezogen nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ebenbild Christi. Und dann Vers 12. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Wie? Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Das haben wir in den letzten Wochen angeschaut. So, in einer Ehe, wo es dann kriselt und einer der zwei Seiten sagt, tut mir leid, dich werde ich niemals dafür vergeben. Niemals. Du hast jetzt eine rote Linie überschritten. Unsere Beziehung ist aus. Wer steht da im Mittelpunkt? Ist es Christus? Hat Christus das uns gesagt? Solange wir leben, hat er uns gesagt, jetzt gibt es keine Gnade mehr für dich. Es gibt einen einzigen Art, Zeit, wo diese Gnade dann sozusagen vorbei ist, die Gnadenzeit vorbei. Und wann ist das? Das ist der Zeit des Todes. Hebräerbrief sagt, es ist für den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Du hast ein Leben lang die Möglichkeit, Vergebung zu bekommen, egal was du getan hast. Und manche Leute haben richtig, richtig Schlimmes getan. Ihr kennt die Geschichte von John Newton. John Newton war ein Sklavenhändler, bevor er zum Glauben gekommen ist. Der blieb sogar Sklavenhändler, nachdem er zum Glauben gekommen ist, weil er es nicht kapiert hat, wie schlimm das ist, was er getan hat. Dann hat er das kapiert und es hat ihm so leid getan, was er diese armen Menschen alle angetan hat. Aber er ist rein und hat Vergebung bekommen in Christus. Er konnte es nicht fassen, so wie Paulus. Er sagt, ich bin der größte aller Sünder. Ich habe die Gemeinde verfolgt, aber Jesus hat mir Gnade gezeigt, damit jeder verstehen kann. Jeder kann vom Herrn Gnade bekommen. So, diese Grundlage, ich nehme diese Dinge an, ich weiß, Christus ermöglicht es mir, andere Menschen Vergebung zu spenden. So, wenn mein Ehemann oder meine Ehefrau gegen mich sündigt, ich schaue nicht auf mich und was ich möchte, ich schaue auf Christus und was er will und wie er mit mir umgegangen ist. Warum? Weil mein Leben die Fülle Christi erlebt. Christus ist im Mittelpunkt. Und dann auf einmal habe ich eine ganz neue Perspektive, ganz neue Angehensweise. Vers 15 bis 17, die Fülle Christi zeigt sich durch ein von Frieden, Dankbarkeit und dem Wort Christi beherrschtes Leben. Überlegst dir, wie viele Ehen sind auseinandergegangen, weil beide Ehepartner voller Frieden, Dankbarkeit und das Wort Christi erfüllt waren. Wo beide Teile in der Ehe da wirklich begeistert mit Dankbarkeit Jesus nachgefolgt sind und sagen, oh, es ist so schön, Jesus kennen und mit dir gemeinsam Jesus zu dienen und ihn mehr und tiefer kennenzulernen. Merkt ihr, wenn diese Dinge in einem Leben vorhanden sind, und das tut der Herr individuell. Wie gesagt, der Ehemann kann das nicht für seine Ehefrau machen. Die Ehefrau kann das nicht für ihren Ehemann machen. Es geht nicht. Man kann einander ermutigen. Aber kann Grace für mich beten? Ja, sie kann für mich beten. Aber kann sie anstelle von mir beten und sagen, lieber Vater, ich bin nicht mehr Grace jetzt, ich bin Stan. Stan hat heute nicht so viel Zeit, so ich bete, damit Stan nicht beten muss. Geht das so? Also sie kann natürlich für mich beten, wenn ich gerade unter Stress bin und nicht extrem viel Freizeit habe. Ja, natürlich, aber damit ich stark bin im Herrn, muss ich Zeit nehmen, um zu beten. Das liegt auf der Hand, oder? Das ist nicht schwer. Aber wenn wir diese Sachen überspringen und dann meinen, okay, jetzt sag mir, wie ich eine gute Ehe haben kann. Gehst du vielleicht zur christlichen Buchhandlung oder schaust bei Amazon rein oder irgendein Thalia oder irgendwas. Jede Menge Hilfsbücher, wie du dein bestes Leben heute haben kannst. Wie du eine Ehe haben kannst, die bombenfest, bombensicher ist. Und alle diese Dinge, egal welches Buch oder Ratgeber du liest, wenn es nicht damit anfängt, mit dieser Frage, wer bist du in Christus? Welche Ziele verfolgst du in Christus? Ist das alles nur oberflächlich? Weil die christliche Ehe, die christliche Familie, wird erst dann stark und stabil, wenn die Glieder der Familie, diese zwei Glieder der Ehe, ein christusähnliches Herz anstreben gemeinsam. Perfektion kriegt man nicht, aber das Anstreben gemeinsam. Wir wollen was tun, wir wollen alles im Namen unseres Herrn tun. Wir lehren einander, wir ermahnen einander, wir singen dem Herrn. Das ist unser Ziel als Familie und das ist unser Ziel als Gemeinde. Und du merkst, hier ist wieder eine interessante Art von Beziehung und Zusammenschweißen, weil Elmar hat das sogar erwähnt. Ja, wo mehr Leute zusammen sind, aber es ist nur ein Leib, ja, das ist die Gemeinde. Ja, das ist es. Stimmt. So, wir haben diese zwei Bilder, weil sogar in Epheser 5 wird die Ehe dargestellt wie ein Bild von Christus und seiner Gemeinde. So, liebe Geschwister, ist Christus unser Grundlage in unserem Leben? Das haben wir gesehen in Kapitel 2 und Vers 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelernt worden seid. Und seid darin überfließend mit, welches Wort kommt jetzt? Mit Danksagung. Okay, und das ist wirklich so wie eine Art Messgerät in unserem Leben. Wie viel ist mein Leben gezeichnet von Dankbarkeit? Also wenn ich wenig Dank in meinem Herzen habe, dann kommen die Schwierigkeiten und ich falle um. Aber wenn die Früchte des Geistes, dieses Wirken des Herrn, die Fülle Christi in mir bewirkt wurde, Okay, wir haben jetzt schon wochenlang uns mit dieser Grundlage beschäftigt. Die Grundlage ermöglicht die tiefe Wurzeln in Christus. Und dann kommen die Ehekrisen und die sind oft nicht selbst verursacht. Vielleicht ist es ein Gesundheitsproblem, das einer in der Ehe hat. Vielleicht ist es das blöde Sache, die man Altern nennt. Wir werden älter und Dinge werden nicht mehr so leicht wie früher. Das ist ganz normal. Hast du gemerkt, wie oft es vorkommt, dass Menschen nach 20, 30 Jahren Ehe sich voneinander dann scheiden lassen in der Welt? Und du denkst, wow, nach so langer Zeit, was ist da los? Und was da los ist, ist, sie sind nicht zusammengewachsen. Erstmals kennen sie den Herrn nicht. Sie lebten ein Parallelleben. Oft sind die Kinder nicht mehr da. Die Kinder haben diese zwei Leute verbunden. Dann sind die Kinder schon weg. Die sind aufgewachsen und vorbei, nicht mehr zu Hause. Und am Mann und Frau schon an der anderen sagen, warum sind wir zusammen? Ich mag dich nicht einmal. Ich kenne dich nicht mehr. Das ist wirklich traurig. Eine christliche Ehe ist nicht, die Mann und Frau vergöttern die Kinder und leben ein paralleles Leben, sondern Mann und Frau sind eins im Herrn. Gemeinsam folgen sie Jesus. Gemeinsam suchen sie die Ehre des Herrn. Das ist, was Vers 17 sagt. Schau Vers 17 an in Kolosser 3. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, tut alles wie? Im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. So stellen wir uns diese Frage in Bezug auf unsere Ehe, unsere Kindererziehung. Liebe Frau, kannst du sagen, dass wie du denkst und wie du handelst mit deinem Mann, dass du das im Namen Jesu tun kannst? Jesus schaut dich an und sagt, ja, genauso habe ich mir Unterordnung und Respekt vorgestellt. Lieber Mann, liebst du deine Frau so, wie der Herr das möchte? Das würde der Herr Jesus zu dir kommen und sagen, ja, weißt du was? Lieber Ehemann, genauso habe ich es mir vorgestellt. Sollst du leiten und lieben und deine Frau zeigen, wie ich die Welt liebe. Du tust das in meinem Namen. Das entspricht, was heißt das in meinem Namen? Was ist das? Es entspricht, wer Jesus Christus ist. Es entspricht, was Jesus getan hat. Es entspricht, was Jesus will. Es entspricht seiner Gnade. Das ist wie du bist ein Botschafter Christi. Du tust das in seinem Namen. Anstelle Jesu, ich bin da im Namen Jesu und jetzt, liebe Frau, gehe ich mit dir so um. Warum? Weil Jesus das will. Ich bin sein Vertreter. Ich bin in Christus. Liebe Frau, ich bin auch in Christus. Ich gehe mit dir, lieber Mann, so um, wie Christus mit mir umgeht. In seinem Namen, mit Dankbarkeit. Diese Realität ist mächtig und stark. Und jetzt möchte ich die Frage stellen. Und ihr denkt, oh, das war alles Einleitung. Oh nein, wir werden bis 3 Uhr hier bleiben. Na, jetzt geht es eigentlich recht schnell. Überlegt es euch. Eine Frage. Wie wirkt sich die Fülle Christi auf dein Familienleben aus? Wie oft in deinem Denken, wenn du zu Herausforderungen kommst, wenn du zu Schwierigkeiten kommst, in deine Gedanken in dieser Richtung, leben wir und tun wir alles im Namen unseres Herrn Jesu mit Dankbarkeit? Ist Christus im Mittelpunkt dieser Beziehung? Eine wichtige Frage und auch eine erbauliche, hilfreiche Frage. Weil wenn wir diese Frage stellen und dann merken, okay, eigentlich nicht, eigentlich gibt es irgendwas in meinem Leben, das nicht das entspricht. Was gibt uns die Bibel? Die Bibel gibt uns Lösungen, wie wir das dann korrigieren können, wie wir unser Leben dann wirklich auf Christus ausrichten können, damit wir seinen vollen Segen genießen können. Wow, was für eine Freude, oder? Und das verlangt von uns einfache Demut von Mann und Frau, von Eltern und Kinder und die Bereitschaft, das Leben auf Christus auszurichten. Und wenn wir alle das gleiche Ziel verfolgen, dann kommen wir dort an, wo wir ankommen wollen. Christus die Ehre geben. So, heute, die Fülle Christi ist die Grundlage einer gesegneten Familie. Du hörst das, du liest das, du sagst, ja, okay, ja, okay. Jetzt sag mir, was ich tun muss. Okay, es gibt auch hier kurze Anleitung, was du tun sollst. Aber die Grundlage muss stimmen. Es muss vorhanden sein. Und wenn du merkst, da kriselt, du hast wenig Dankbarkeit in deinem Herzen. Du denkst nicht an die Ehre und Namen des Herrn Jesus in deinen Schwierigkeiten. Dann überlegst dir, weil dann tust du eigentlich genau das, was unser Fleisch immer wieder tun möchte. Es will unser Glaubensleben von unserem Alltagsleben trennen. Ja, das ist schön am Sonntag und ich sitze da und ich fülle meinen Kopf mit so viel Wissen. Ja, ich bin jetzt 4 Jahre lang an der Bibelschule. Ich habe sogar meine Abschlussprüfung geschafft. Ich habe so viel gelernt. Und jetzt heiraten wir. Aber auf einmal, wer sind wir eigentlich? Weißt du, du kannst so viel im Kopf haben. Aber wenn es nicht im Herzen ist, wenn du nicht Jesus mit deinem Alltagsleben verknüpfst und verbindest, wenn du am Montag in der Früh aufstehst und dein Denken ist nicht, okay, hier ist ein neuer Tag, ich möchte Jesus mit diesem Tag die Ehre geben, auch wenn ich voll und ganz beschäftigt bin in der Arbeit, Jesus ist im Mittelpunkt. Ich möchte das, ich denke das, ich strebe das an. Dann wirst du merken, in eigener Kraft geht das nicht. Aber die Fülle Christi soll deine engsten Beziehungen stärken. Und es ist tatsächlich eine Schande, wenn es Christen gibt, die keine starke Beziehungen pflegen, weil die Möglichkeit ist da. Die Möglichkeit ist vorhanden. Nimm Gebrauch davon. Tue das, wie Sascha heute gebetet hat. Okay, Herr, ich fange von neu an. Ich richte mich auf Jesus aus. Und ich werde die Dinge in Ordnung bringen, und wir gehen voran. Verliere überhaupt keine Zeit mit, oh, das ist so schlimm, dass es jetzt so ist, oder dass wir nicht weiter sind, oder dass wir, wie konnten wir nur. Völlig egal, völlig unbedeutend. Einfach, wer sind wir jetzt? Was tun wir jetzt? Ja? Und wie geht's weiter? Gestern ist hoffnungslos. Kannst du gestern verändern? Egal, was irgendwelche Theoretiker sagen, Zeitreisen ist nicht möglich. Okay? Wir haben gestern keine Diskussion darüber gehabt. Du kannst nicht zurückfliegen in irgendeine Zeitmaschine und alles wieder gut machen, was du in der Vergangenheit getan hast. Aber du kannst heute neu anfangen. Jeder Tag ist ein Neubeginn mit Christus. Und er sagt, ich wasche dich rein, tu einfach mich im Mittelpunkt deines Lebens stellen und erlebe die Wunder, die ich in deinem Leben tun kann. Und noch einmal, das musst du für dich vor dem Herrn mit seiner Kraft, mit seinem Wort selbst entscheiden. Du kannst das von mir als Gemeindeleiter hören, als Prediger hören, aber du musst was damit machen. Und wenn du sagst, okay, ich stehe auf und ich mache mich auf diesen Weg, ich folge Christus nach, dann wirst du merken, die Fülle Christi segnet christlichen Ehen. Es ist ein Segen. Du erlebst diese Fülle und auf einmal, was die Auswirkung ist, es ist so wie eine, das klingt komisch, aber eine gesegnete christliche Ehe ist die Nebenwirkung einer gesegneten Beziehung zu Christus. Es ist wie eine Nebenwirkung. Wir denken, das ist die Hauptwirkung. Das ist, was ich will, eine gesegnete Ehe. Ich hoffe, dass du das möchtest, aber ist das dein höchstes Ziel? Oder? Dein höchstes Ziel ist nicht, eine gesegnete Ehe zu haben, sondern dein höchstes Ziel ist, alles im Namen des Herrn Jesus zu tun. Und interessant, wenn du dieses Ziel verfolgst, ist es eine zwangsläufige Auswirkung, dass deine Ehe gesegnet wird, selbst wenn dein Ehepartner nicht ganz mitmacht. Das ist, weil du deine Richtung auf Christus hast. So in der Ehe, was ihr immer tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. So was, wie wird diese Fülle ermöglicht? Erstmals die Ehefrau. Die Unterordnung der Frau wird ermöglicht durch die Fülle Christi. Du bist Christus schon untergeordnet. Du liebst Jesus schon. Und es war nicht die Idee deines Mannes, dass du dich unterordnen sollst. Das war nicht sein Vorschrift, sein Schöpfungsordnung. Er hat dich nicht geschaffen. Dein Herr hat das so bestimmt. Und so du tust das nicht, weil dein Mann so wunderbar ist. Und wie gesagt, wenn dein Mann jetzt ein Verbrecher ist, du unterordnest dich nicht in einem Verbrechen. Aber pass auf, pass auf. Sehr oft denken wir, wenn mein Mann oder irgendjemand anders nicht genauso denkt wie ich, dann ist er ein Sünder. Nicht unbedingt. Muss vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Es steht hier, wie sich's gebührt im Herrn. Das Wort bedeutet so, wie es eigentlich passend ist für jemand, der in Christus ist. So hat Jesus das gewollt. Für uns Menschen ist es unmöglich, aber mit Christus ist es möglich. So, liebe Frauen, und heute werden wir jetzt nicht ins Detail gehen, was ist Unterordnung, aber ich hoffe, so der Herr Gnade schenkt, dass wir nächste Woche ein bisschen mehr diese genauen Sachen untersuchen können. Aber heute einfach überleg dir im Großen, als Frau, Ehefrau, bist du deinem Mann untergeordnet? Oder ist es in dir, besteht in dir dieses, nein, ich weiß besser und ich werde meinen Weg durchsetzen? Was ist diese Wesen der Unterordnung? Es ist eigentlich, er ist der Leiter und ich folge nach. Liebe Männer aber, wenn du deine Rolle nicht erfüllst, du machst das Leben deiner Frau extrem schwer. Extrem schwer. Es ist interessant, dass sowohl was die Ehe angeht und auch als die Kindererziehung angeht, Paulus fängt an mit diejenigen, die eigentlich folgen sind, die Unterordnungsrolle haben. Hier ist es, er fängt an mit Frauen, sie sollen sich ihren Männern unterordnen. Dann sagt er Kinder, was sollen die Kinder tun? Sie sollen sich ihren Eltern unterordnen, sie sollen sie gehorchen. Aber dann sagt er, okay, aber ihr Väter. Und jetzt sagt er, und ihr Ehemänner, liebt. Was steht da? Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ups. Ohne verbittert zu sein. Wir Männer, sagt, was, ich bin nicht verbittert. Okay, was ist verbittert? Bist du kritisch? Kritisierst du deine Frau in deinem Kopf? Sagst, nein, meine Frau macht alles richtig. Okay, gut. Liebst du deine Frau so, wie sie ist? Oder gibt es in deinem Kopf so, naja, wenn meine Frau nur das machen würde, dann könnte ich sie mehr lieben. Wenn sie nur so ausschauen würde, dann könnte ich sie wirklich lieben. Wenn sie nur das aufgeben und nicht mehr so handeln würde, dann könnte ich sie wirklich lieben. Das ist alles eine Art von Verbittertsein. Eine Art von innerlicher Nichtzufriedensein mit der Frau, den du bekommen hast. Die Fülle des Herrn ermöglicht uns, als Männer wirklich Glück zu haben. Heute ganz kurz, nächste Woche mehr, aber und du sagst, ich verstehe nicht, wie das funktioniert, gib's mir praktisch bitte. Und das ist auch gut so, oder? Heute, das Praktische ist die Grundlage. Aber dieses Buch kann ich wirklich empfehlen. Der vorbildliche Ehemann. Okay, wenn du merkst, ich weiß nicht, ob ich ein guter Ehemann bin, so, wir können den ganzen Tag lang über die Frauen reden und sagen, sie sollen sich unterordnen, sie sollen sich unterordnen. Stimmt, ja, aber Männer, was machen wir? Wie schaut es aus bei uns? Okay, sind wir vorbildlich oder sind wir nicht? Hier ist ein paar Sachen, das hier der Autor anspricht. Was ist eigentlich Liebe? Was ist es nicht? Liebe ist erstens Entschuldigung. Ah, deswegen. Was Liebe nicht ist. Liebe ist nicht romantische Gefühle. Können kommen, können gehen. Je nachdem, wie gesund du bist auch. Gefühle sind sehr schwankend. Das ist nicht Liebe. Liebe ist nicht körperliche Anziehung. Wie gesagt, Altern kann da ein Problem werden mit Zeit für alle. Liebe ist nicht Sex. Das ist ein Ausdruck der Einheit, aber es ist nicht Liebe. Liebe ist nicht Bedürftigkeit. Ich kann nicht leben ohne dich. Du machst mein Leben möglich. Okay, aber was, wenn du ohne sie doch leben könntest? Würdest du dann einfach sagen, brauch dich nicht mehr? Das ist nicht Liebe. Liebe ist nicht Nutzen. War, du bist ich recht nützlich. Also weißt du was? War, du haltest das Haus so schön sauber, liebe Frau. So nützlich bist du. Ich hab dich lieb. Okay? Liebevolle Worte allein sind nicht Liebe. Ich hab dich lieb. Was, du willst mit mir reden? Na, ich hab keine Zeit dafür. Aber ich hab dich lieb, ja. Weißt du, es ist nicht nur, ich gebe diese Floskeln, liebe Männer. Ja, ich hab dich eh lieb. Habe ich dir eh gesagt? Ja, ich weiß, sagt die Frau, aber ich bin ja da auch. Es ist auch nicht liebevolles Handeln allein. Du, ich kaufe dir ein neues Auto. Danke, ich habe schon ein Auto. Ich kaufe dir ein neues Haus. Danke, ich habe schon eine Wohnung. Ich kaufe dir ein neues Ring. Danke, ich habe schon mehrere. Aber was willst du denn? Ich will, dass du mich liebst. Okay, was ist das? Liebe ist auch nicht verliebt sein. Wieder in dieser Gefühlsrichtung. So, und er bringt das wunderbar raus. Und ich werde es nur anschneiden. Was ist dann, liebe Männer, echte Liebe? Wie hat Jesus dich geliebt? Das ist Liebe. Hat Jesus gesagt, oh, schau Stan an. Oh, der ist so nützlich. Der ist so nützlich. Ich muss Stan lieben. Weil man, der ist einfach so nützlich. Weißt du was? Ich bin nicht nützlich. Ich bin nichts. Frag meine Familie. Jesus ist nützlich. Deswegen hat er mich nicht gerettet. Hat er mich gerettet, weil er sagt, oh Mann, weißt du, ich kann ohne Stern nicht leben. Ich habe keine Freude ohne Stern. Stern ist der Einzige, der mir diese Freude geben kann. Blödsinn. Also jeder weiß, das stimmt nicht. Meine Frau weiß, dass das stimmt nicht. Also ich bin leider für meine liebe Frau immer wieder ein Punkt des Irritation. Und wir müssen dann eigentlich gemeinsam das durcharbeiten. Sie ist wunderbar übrigens. Ich habe viel zu lernen. Der Punkt hier ist, wie schaut seine Liebe für uns aus? Okay, erstmals diese Liebe Christi, es geht von Jesus aus. Er ist der Initiator. Ist das richtig? Initiator. Und es währt ewig. Hört nie auf. Das ist eine stabilisierende Wahrheit. Du kannst nichts tun, um die Liebe Jesu für dich zu schwächen und auch nichts tun, damit es stärker wird. Es ist vollkommene Liebe und es geht aus seinem Charakter heraus. Deine Frau, lieber Mann, weiß deine Frau, obwohl du bist nicht vollkommen wie Christus, weiß deine Frau, dass in deinem Herzen die Idee, jemals, dass du sie verlassen könntest, das kommt nicht vor. Ausgeschlossen. Wird nicht mal diskutiert. Ewige Liebe. Wird verbalisiert. Jesus spricht uns an durch sein Wort, sagt uns, dass er uns liebt. Es ist auch barmherzig. Er hilft uns, wo wir schwach sind, statt uns platt und kaputt zu machen, wo wir schwach sind. Es wird durch Taten bezeugt. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er ist selbstlos und aufopferungsvoll. Also bis zum Tod war er gehorsam am Kreuz, weil er uns geliebt hat, weil er uns helfen wollte, wegen dieser Freude, das vor ihm lag. Er bringt uns Wertschätzung entgegen, obwohl wir nicht würdig sind. Hast du dir mal darüber nachgedacht, dass die Bibel sagt, dass wir von Gott gelobt werden? Und du sagst, was? Wie kann Gott mich so einen Klumpenton loben? Er gibt uns die Kraft Und dann lobt er uns in unserer Schwäche und sagt, du hast meine Gnade angenommen, ich lobe dich. Liebe Männer, können wir das für unsere Frauen tun, obwohl wir merken, dass vielleicht unsere Frau nicht vollkommen ist, wie wir uns eigentlich erwartet haben? Haben wir das erwartet? Viele sagen, nein, habe ich nicht erwartet, nein. Aber denkt darüber nach, warum sind wir irritiert als Männer immer wieder? Weil irgendwas unsere Vorstellungen nicht entspricht, unsere Erwartungen nicht entspricht. Glaubst du, dass die Erwartungen Gottes für uns Männer nichts ist? Du merkst in dieser Stelle, dass der Herr uns eine bedingungslose Liebe gezeigt hat. Und das Ende, es gründet sich nicht auf Leistung. Nicht aus Werken hat er uns gerettet und geliebt, sondern weil er Liebe ist. Sehr, sehr viel mehr können wir dazu sagen. Ich hoffe, so der Herr Kraft gibt, dass wir nächste Woche konkreter werden können. Aber ich habe jetzt nicht viel über Unterordnung gesprochen. Ich habe und will aber uns Männer viel ansprechen wegen Liebe und nicht verbittert sein. Okay? Liebe Männer, bist du verheiratet? Möchtest du heiraten? Schau, dass die Grundlage wirklich stark ist. Schau, dass du weißt, was es bedeutet, jemanden zu lieben, auch wenn diese Person etwas tut, das dir nicht gefällt. Jesus sagte, jeder kann andere Menschen lieben, die ihn gut behandeln. Das können Ungläubige. Warum gehen Ehen auseinander? Weil alles wunderbar läuft? Nein, weil die nicht wissen, wie sie die Probleme lösen können. Weil sie nicht wissen, wie sie auf Jesus schauen können. Lerne das, bevor du heiratest. Wenn du zum Glauben gekommen bist, nachdem du schon verheiratet bist, lerne das so schnell wie möglich. Orientiere dich an Jesus, damit du seinen vollen Segen genießen kannst. Und das wird sich dann auch in deiner Familie auswirken. Auch hier in der Familie. Der Punkt hier ist, die Fülle Christi segne christliche Familien. Echt schön, eine Familie zu genießen, wo Christus im Mittelpunkt steht. Noch auch hier, warum tun wir das? Nicht, damit wir brave Kinder haben. Was ist ein braves Kind? In welcher Hinsicht brav? Das Kind macht alles, was ich ihm sage. Okay, warte mal. Was sagst du deinem Kind? Das darf nicht das Ziel sein. Wenn du sagst, ein braves Kind folgt mir in allem, was ich tue, dann würdest du eigentlich sagen, und ich bin so wie Christus, ich bin irrtumslos in alle meine Erwartungen. Also ich muss als Vater und auch als Mutter erkennen, in Abhängigkeit mit dem Herrn folgen wir gemeinsam Jesus nach. Und wenn ich merke, irgendwas funktioniert hier nicht, ich muss als erstes die Grundlage anschauen. Und liebe Väter, unsere Aufgabe, wie es hier steht, ist, das Kind nicht zu provozieren. Wir können sehr leicht unsere Kinder provozieren. Sehr, sehr leicht. Wir stellen die Latte so hoch, dass eigentlich sie müssten besser leben und handeln als Paulus selbst. Und du sagst, ja, aber der war Apostel. Ja, aber mein Kind kann das. Warte mal. Lass uns gemeinsam Jesus anstreben. Also Kinder, eure Aufgabe ist, euer Gehorsam zu zeigen. Absolut. Warum? Weil Jesus die Schöpfungsordnung so gemacht hat. Eltern entstehen nicht von den Kindern, also Kinder entstehen von den Eltern. Die Eltern wissen schon ein bisschen was mehr als die Kinder. Und das mittlerweile ist etwas, das sogar, wenn man jetzt die Hirnforschung anschauen will, sehr spannende Ergebnisse gibt, was die Denkweisen von Kindern und die logische Abwicklungen von Jugendlichen betrifft. Ich habe auch diese Woche eine Sendung gehört, wo darüber gesprochen wurde, dass bis zum 22, 23, 24 immer in dem Bereich junge Männer nicht so ganz gut sind beim logischen Risikoeinschätzung. Dass sie gewisse Dinge tun, die nicht gerade risikofrei sind und das schwer einschätzen können. Und das irgendwie mit der Gehirnforschung bewiesen wurde. Und die Ruth lacht jetzt hier, sie hat 2 Söhne, also ich habe 4 Söhne, wir können das auch nachvollziehen. Okay, alle Eltern, die Jungs haben, sagen, ja, das kenne ich, okay. Deswegen steht auch in Sprüche eben, dass die, mein Sohn, hör auf meine Stimme, damit du eben weise bist. So, liebe Kinder, liebe Söhne, deine Rolle ist wichtig. Und, Entschuldigung, wichtig, warum? Weil es ist dem Herrn wohlgefällig. Noch einmal, Fülle Christi in der Familie. Liebes Kind, kennst du Jesus? Hast du seine Fülle erlebt? Kannst du vom tiefsten Herzen sagen, Jesus ist mein Herr, nicht, ja, ich gehöre zu einer christlichen Familie. Okay, das ist wunderbar, du bist gesegnet dadurch, aber was tust du persönlich mit Jesus Christus? Oder? Das ist die Frage. Hast du Buße getan für deine Sünden? Hast du Jesus um Vergebung gebeten? Hast du verstanden, dass nur Jesus dir die Fülle des Lebens geben kann? Das kriegst du nicht durch Computerspiele oder Puppen oder Freunde oder irgendwelche irdische Dinge. Okay? Und dann, liebe Eltern, vor allem liebe Väter, unsere Aufgabe hier, wieder, zentral. Ja, die Mutter hat eine wichtige Rolle in der Erziehung der Kinder, keine Frage, aber sie ist ihrem Mann untergeordnet. So ist es ideal, dass der Herr vorgestellt hat. Das haben wir schon gesehen. So, das letzte Wort und die Verantwortung trägt nicht die Frau, sondern der Mann. Und deswegen sagt Paulus hier, liebe Männer, lieber Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Das Wort unwillig könnte man auch mit mutlos werden. Weißt du, manche Väter sind so streng, so schlimm mit ihren Kindern, die Kinder geben auf. Das heißt, ich kann meinem Vater nicht gefallen. Egal, was ich tue, schreit er mich an. Ist immer irgendwas nicht genau richtig. Immer irgendwas kann ich besser machen. Niemals kriege ich ein Lob. Niemals kriege ich Zuneigung. Und Sohn, ich hab dich lieb. Mann, ich bin so echt stolz auf dich in einer gesunden Art und Weise. Du bist ein kreatives Kind. Weißt du, wenn man das nicht zu Hause und wenn man das nicht vom Papa hört, das tut weh. Liebe Väter oder liebe auch Männer, die eines Tages sein werden, nicht nur Korrektur, denk am Wort. Wie geht Jesus mit uns um? Wie geht Gott mit uns um? Ist die Bibel nur voll mit solchen, das machst du falsch und das machst du falsch und das machst du falsch, alles machst du falsch. Hör auf, das Ganze falsch zu machen. Oder ist es nicht voll mit, ich hab dich lieb, ich zeig dir Barmherzigkeit, ich bin für dich da, ich helfe dir, ich trage dich durch diese schwere Zeit. Schau auf mich, ich bin für dich. Ist das nicht durch und durch im Wort drin? Ja, es gibt die Stellen, wo es sagt, das ist schlimm. Und ein Vater, der seine Kinder keine Grenzen setzt, liebt seine Kinder auch nicht. Aber ein Vater, der nur auf Grenzen schaut und die Grenzen und die Latte so hoch stellt, dass nicht mal Paulus das jemals erreichen hätte können, weißt du, dann haben wir hier ein Problem. So, gehen wir jetzt zum Schluss mit der Sache. Es ist jetzt eine allgemeine Predigt heute. Schau in deinem Herzen hinein. Die Grundlage ist der Ausgangspunkt für eine gesunde Ehe, für eine gesunde Familie. Wie gut kennst du, wer Jesus ist, was er für dich getan hat, was er in deinem Leben bewirken will, anhand von Kolosserbrief? Das haben wir uns wochenlang damit beschäftigt. Was ist hängen geblieben? Was kommt in deinem Kopf vor? Oh, ja, er ist nicht nur Schöpfer, sondern auch Erhalter des gesamten Universums. Er ist die Grundlage für unsere Existenz. Weißt du, wenn du in deinem Herzen sagst, na, ich weiß es nicht, geh nicht nach Hause und sag, okay, was gibt's jetzt in den Nachrichten zu lesen? Sondern schlag Kolosserbrief wieder auf und beschäftige dich damit. Sagst, Stan hat mir die Frage gestellt, was habe ich als Grundlage aus Kolosserbrief? Und ich weiß jetzt gar nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie das mein Leben jetzt verändert hat. Dann musst du etwas selbst unternehmen. Wie kann ich dann diese Dinge anwenden? Weil Das nächste, das in deinem Leben vorkommt, könnte komplizierter sein, als was du heute erlebst. Und du brauchst die Grundlage, damit du damit zurechtkommen kannst. Und Gott wird natürlich immer einen Ausweg geben, er wird dir immer Gnade geben. Aber gewisse Dinge in diesem Leben, wenn du einfach die Grundlage nicht hast, dann bist du nicht fähig. Dann bist du geschwächt. Und Jesus steht da und sagt, ich habe dir alles hier. Nimm es an, beschäftige dich damit. Denk darüber nach. Tu, was der Herr will. So, wir schließen heute wieder mit dieser Idee ab. Die Fülle Christi soll deine engsten Beziehungen stärken. Wie erlebst du das? Okay? Wie erlebst du das in deinem Leben? Wie erlebst du das in der Ehe? Wie erlebst du das in der Familie? Und überleg dir das. Und stell dir selbst die Frage, wie wirkt sich die Fülle Christi auf meinen Familienleben aus? Und geh, lass das nicht eine Frage sein, die du hörst und sagst, okay, ja, das ist spannend, aber jetzt gehen wir nach Hause. Sei aktiv, liebe Männer, übernimm die Leitung. Vielleicht solltest du dich entschuldigen für irgendetwas. Vielleicht solltest du um Vergebung bitten bei deiner Frau. Ich war nicht der Leiter, die Christusähnliche Liebe gezeigt hat, wie ich das eigentlich sollte. Bitte verzeih mir, lass uns das gemeinsam angehen. Liebe Frau, vielleicht solltest du dich bei deiner Kinder oder bei deinem Mann entschuldigen. Weißt du, ich habe mich dir nicht so untergeordnet, wie der Herr das möchte. Ich wollte meinen Weg durchsetzen, bis zum geht nicht mehr, weil ich überzeugt war von meinem Weg. Okay, aber ja, das ist nicht Unterordnung. Und dass man diese Dinge dann wieder wegen Christus gemeinsam angeht und sagt, das ist mein Ziel. Ich möchte, dass Christus verherrlicht wird, dass alles in seinem Namen gemacht wird, weil ich Jesus liebe. Und er ist die Grundlage meines Lebens. Möge der Herr uns alle Kraft geben. Wir alle sitzen im gleichen Boot. Ich bin ein Mitbeteiligter. Und der Herr gibt uns Kraft und Gnade. Und wir sind füreinander da. Vielleicht gibt es da eine oder andere, der sagt, genau das will ich, aber ich weiß wirklich nicht, was der nächste Schritt ist. Dann sitz nicht zu Hause und tu nichts, sondern fang an zu beten. Das kannst du auf jeden Fall tun. Und dann das nächste, such dir Hilfe aus. Bitte nicht nur einfach YouTube-Videos anschauen, okay? Sprech mit jemandem in der Gemeinde, jemand, der lebt. Also, ja, die YouTube-Leute leben auch, aber du kannst sie nicht persönlich, du kannst nicht Fragen stellen, du kannst nicht Ermutigung bekommen. In aller Demut such die Hilfe und schau, wie der Herr dir Gnade gibt. Das ist praktisch bis zum geht nicht mehr. Und Gott ist gut. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Gnade, für dein Wort. Du hast uns die Ehe gegeben, du hast uns auch die Familie gegeben. Das war und ist dein Plan, dass Mann und Frau eins werden und dass aus dieser Einheit dann kleine Kinder entstehen, die eine Mischung sind von Mann und Frau. Und das ist so genial. Es ist so spannend. Und trotzdem, unsere Verantwortung als Eltern ist, dass unsere Kinder Christus an uns sehen. Vater, wir danken dir, dass wir diese Grundlage in Christus haben dürfen. Dass dein Wort uns klar und deutlich sagt, dass es möglich ist, jeden Tag Frieden in unserem Herzen zu erleben. Jeden Tag Dankbarkeit, in Dankbarkeit wachsend zu sein. Und jeden Tag vom Wort Christi beherrscht zu sein. Dass es reichlich in uns wohnen kann. Und dass wir alles, was wir tun, ob es im Wort ist oder im Werk, dass wir alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus tun können und dankbar sind dem Vater in ihm. Wir danken dir, Herr, dass das nicht nur eine äußerliche Schönheit und ja, nette Idee ist, sondern dass es die echte, wahre Möglichkeit und Kraft ist durch deine Gnade. So lass uns, Vater, nicht nur in unserem Kopf diese Dinge verstehen, sondern lass uns in unserem Alltagsleben diese Dinge auch erleben, die Kraft sehen in unserem Herzen. So, wir danken dir. Und Herr, ich möchte auch besonders beten. Ich weiß nicht, wer alle da bei Livestream dabei ist. Ich weiß auch nicht, was die ganzen Anliegen sind für die, die hier im Raum vorhanden sind. Herr, sehr oft gibt es Männer und Frauen oder Kinder, die besonders leiden, die in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind, die nicht wissen, was sie als nächstes tun sollen. Herr, genau für diese Menschen wollen wir besonders beten, dass du in deiner Gnade sehr real wirst, dass du diese Menschen stärkst und ermutigst und dass sie wirklich in Christus und in ihm allein die Kraft und die